Hallo und herzlich willkommen zu Avoid Scratching Folge 8 und heute habe ich einen besonderen Gast. Wir sind 6 Tage vorm Start des Rennens, 3 Tage bevor ich nach Marrakesch fahre und heute unterhalte ich mich mit Luisa Werner. Sie gibt mir ein paar Tipps dazu, was ich jetzt noch im Last Minute bewältigen kann. Sie hat auch ein kleines bisschen Race-Erfahrung, die sie hier gleich mit einbringen kann und ich denke, wir holen sie einfach direkt gleich mal rein. Sie wird nämlich genauso aufgeregt sein wie ich. Luisa, kannst du mich schon hören?
Ja, definitiv bin ich genauso aufgeregt. Ja, ich kann dich hören. Hallo an alle.
Es wäre auch verwunderlich, wenn nicht, denn die News überschlagen sich ja. Ich hatte irgendwie immer so ein paar Befürchtungen auf dem Schirm. Sowas wie Hitzestich oder Sonneneinstrahlung und ich habe nicht genug Wasser oder was. Jetzt kippt es gerade ein kleines bisschen und es geht eher in Richtung, ich rüste mich für eine Nordpol-Expedition aus, denn Schnee wurde gemeldet in Marokko. Was sagst du dazu?
Ja, ich war heute Skifahren nochmal. Nee. Nee, ich hab's auch gesehen. Ich bin ja ein Fan von Ski und Schnee und ich freue mich ja, wenn es schneit, aber boah, ganz ehrlich, Marokko, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Ich habe ein Video gesehen, eine Instagram-Story von E-Mail heißt der Ort, glaube ich, das auf 1700 und das sah schon ganz gut nach Schnee aus.
Das war auch richtig dicker, flockiger Schnee, ne? Das war nicht so nur so ein bisschen, sondern das war schon ordentlich.
Das war schon ordentlich und ich habe es auch direkt dem Skiresort da gefolgt auf Instagram, um da ein bisschen Updates zu kriegen. Und also es sieht jetzt nicht so aus, als stehst du metertief im Schnee, also so sieht es jetzt nicht aus.
Ja, ich kriege halt schon irgendwie immer so Schnee und Radfahren kriege ich einfach immer nicht zusammen. Ich weiß, da gibt es so richtig harte Hunde da draußen, die da richtig Bock drauf haben und die sich in den Instagram-Stories darum betteln, wer fährt länger und bei welcher Kälte, in welchem Schnee. Ja, ich finde es irgendwie immer cool anzusehen, auch solche Island-Sachen und so, aber bin grundsätzlich erstmal nicht so der Fan davon und habe mich auch für Marokko angemeldet, weil ich eigentlich eine Garantie haben wollte für gutes Wetter. Und jetzt stehen wir hier.
Also ich habe mir eigentlich schon, vielleicht muss man Nelson mal fragen, warum eigentlich Februar? Also ich habe mich schon eigentlich immer eher gewundert, warum da kein Schnee liegt. Ich meine, 2600 Meter im Februar,
stimmt schon.
Ist schon kalt und ich meine, wir sind ja eigentlich auch nicht wirklich weit unten. Also wir sind ja meistens so auf 1,5. Das ist ja, denke ich, schon recht kalt. Und aber ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass die Sonne dann vielleicht, wenn die dann mal ordentlich prät, dass es dann schon auch warm wird. Aber wenn du die Leute anschaust in der ersten Edition im Film, dann sind die auch viel mit Langarmen unterwegs oder langer Hose und so. Und also ich hätte mich auch gefreut, wenn du da ganz entspannt kurz fahren kannst. Ist ja auch eine Frage von, wie viel Zeug musst du mitschleppen irgendwie.
Ja, eben. Ja.
Also ich habe auch einfach nicht so viel Bock, so viel Zeug mitzuschleppen. Aber ich glaube, auch aus Italy Divide habe ich gelernt, dass es vielleicht jetzt, wenn du ein paar Gramm mehr hast, aber du frierst dafür nicht so oder du schläfst nachts gut, dann ist es vielleicht auch die paar Gramm wert. Und ja, ich werde auf jeden Fall mein Auge aufs Wetter behalten. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf 1,7 schon wieder wegtaut. Also wird auch wieder wärmer, soweit ich zumindest gesehen habe. Aber ich bei diesem Pass, bei dem ersten Pass, da stelle ich mich schon drauf ein, dass wir da ein bisschen durch den Schnee müssen. Da sollen dann die Schnellen vorne, sollen dann schon mal eine Spur treten.
Macht da vorne mal ordentlich Lärm und macht uns eine Schneise, damit wir uns da durchdrücken können.
Genau so.
Aber damit hast du schon ein gutes Stichwort gebracht, Italy Divide. Du hast schon ein kleines bisschen Race-Erfahrung, die du damit reinbringst, ein kleines bisschen Ultra-Erfahrung. Erzähl doch mal, was ist denn da so deine Historie? Kannst du irgendwas hier mit einbringen, schon was wir beide nutzen können, um dieses Rennen zu überstehen?
Also ich bin, vielleicht kurz ein Überblick, was ich schon gefahren bin. Ich habe angefangen mit Ultracycling, ich komme ursprünglich vom Rudern, ich habe auch ein bisschen Triathlon gemacht und ich habe angefangen mit Ultracycling vorletztes Jahr mit dem Switzerland Ultracycling Challenge im Duo. Das ist so ein eigentlich Rennrad, da musst du selber auch deine Route planen. Dann habe ich allein gemacht letztes Jahr im April Italy Divide, das ist Offroad und ja, da einmal quer durch Italien, auch ein fester Track. Und dann bin ich das Three Peaks Bike Race gefahren. Das bin ich im Rennrad gefahren. Das geht von Wien nach Nizza über 3 Checkpoints. Da planst du auch hauptsächlich die Strecke selbst.
Gibt es auch einen Film drüber? Gibt es auch einen Film drüber?
Ja, also, genau. Sehr schöner Film. Wegen dem Film habe ich auch alle damit angefangen. Genau. Und dann bin ich nach Badlands gefahren im Herbst.
Ei, ja, okay. Das kommt vielleicht der Sache schon mal näher vom Untergrund.
Ich würde fast sagen, ich glaube, Italy Divide kommt der Sache vielleicht sogar am nächsten insgesamt. Ja. Also A, von der Temperatur her, da Italy Divide war auch im Frühjahr und da war es auch wirklich nachts oft kalt und tagsüber relativ warm. Ich denke mal, das wird jetzt ähnlich sein. Und auch von der Länge des Rennens, Badlands war, schätze ich jetzt schon so ein, dass es deutlich kürzer ist von der, das bin ich in 3 Tagen oder so.
Ich glaube, das waren 700 Kilometer oder so.
Ja, genau, aber jetzt in Marokko rechne ich schon, dadurch, dass der Track ja auch sehr langsam sein soll, rechne ich schon mit mehr als 3 Tagen auf jeden Fall. Und ich glaube, auch die schnellsten, ich habe auch schon ein paar Podcasts gehört aus deiner Serie, die planen ja auch mit Schlaf. Also ich glaube nicht, dass da jemand komplett ohne Schlaf durchfahren will.
Wir haben ja 150 Kilometer mehr als oder 130 Kilometer mehr als in den vorherigen Versionen. Ja. So viele gab es ja noch nie. es hat ja eine lange Historie, dieses Rennen. Also es gibt es schon seit mehreren Jahren, aber ausgetragen wurde es, glaube ich, jetzt erst das zweite Mal und das ist die dritte Version.
Genau.
Und dementsprechend kann man da ja auch nicht auf so extrem vielen Erfahrungen zurückgreifen, weil auch die letzte Version im Oktober und nicht im Februar war. Also wir müssen jetzt quasi unsere eigenen Erfahrungen ein kleines bisschen sammeln.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, in dem Video sieht man ja auch von der ersten Austragung, dass da auch ein bisschen Schnee liegt, wo man passt. Also ja, ich finde, ja, müssen wir halt jetzt durch, ne?
Jetzt müssen wir da durch. Ich habe die Merino-Sachen nochmal aus dem Schrank gepult. Ich habe alles in die Taschen gestopft.
Ja.
Und ich hoffe einfach tatsächlich, dass es sich darauf hinausläuft. Wir fahren ja schon um 18 Uhr los. Wahrscheinlich wird man dann sich schon ein bisschen dicker einpacken.
Ja.
Jetzt noch nicht alle Schichten auf, aber man weiß, man fährt ja in die erste Nacht rein. Es wird auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt so die Verfolgung von den Temperaturabstiegen mir mal angucke, wird es auch relativ schnell kalt werden.
Ja,
Und wie ist dein Plan in der ersten Nacht? 18 Uhr geht's los am Freitag. Wird erstmal durchgeballert oder wie sieht's aus?
Ja, ich finde es ein bisschen, also ich meine, eigentlich bleibt einem ja nicht viel anderes übrig, oder? Also ich meine, du bist dann ja schon ausgeschlafen. Eigentlich macht es ja keinen Sinn, in der ersten Nacht also würde ich schon versuchen, erstmal da durchzufahren.
Und dann in den nächsten Tag so weit wie möglich rein?
Ja, und also es ist immer schwer zu sagen, ich mache sowas echt gern nach Gefühl.
Ja.
Und ich finde es zwar schon, ich finde es ein bisschen, mich wundert, dass wir um 18 Uhr starten, weil dann muss ja eigentlich jeder die erste Nacht quasi schon irgendwie ins Dunkle reinfahren oder auch den Pass im Dunkeln reinfahren. Aber ja, ich denke, das werde ich auch wahrscheinlich so machen. Und bei Italy Divide habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass ich die erste Nacht komplett durchgefahren bin und dann habe ich mich im mittags dann ein bisschen hingelegt. Genau. Aber
was sagt der Körper dazu? Findet er das geil? Ich kann es mir erstmal nicht so. Ich hatte vielleicht gedacht, vielleicht fährt man bis 1 Uhr, 2 Uhr, weil da haben wir ja auch die doch recht brutalen Höhenmeter. Jedenfalls wurden das von allen Leuten als sehr brutaler Pass beschrieben, weil er auch sehr unwegsam ist und sehr gnadenlos. Also wenn es mal bergab geht, muss man eher schieben, als dass man irgendwie dort was zurückbekommt. Der erste Checkpoint liegt jetzt bei 100, schieß mich tot, Kilometern. Dass ich den vielleicht erreiche und dann gucke, ob ich mich für 2 Stunden oder 3 Stunden hinlege und ein bisschen was schnabuliere und wieder reinhole oder ob ich da gleich durchballer. Mein Grundgefühl sagt erstmal durchballern.
Ja, ich denke, ich werde da was essen, denke ich schon.
Ja, das denke ich
aber
auch.
Aber ich glaube nicht, also ich werde versuchen, insgesamt, ich muss mir die Strecke auch nochmal ganz im Detail anschauen, aber ich hatte letzte Woche noch eine Deadline und hatte überhaupt keinen Kopf dafür. Ich werde versuchen, auf jeden Fall nicht oben irgendwie zu schlafen. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt aber, bevor du den Pass erreichst, schlafen, dann bist du halt schon weit oben und da wird's kalt.
Ja.
Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und ich glaube aber trotzdem, so wenn ich mir die Übersicht anschaue mit den Verpflegungspunkten und Checkpoints, dann ist es ja schon eigentlich ziemlich rar, dass du mal was bekommst. Deswegen würde ich, glaube ich, schon dann bei den offiziellen Checkpoints anhalten und was essen. Ich glaube auch, ich habe auch so den Eindruck von den Rennen, die ich bisher gefahren bin, dass am Anfang, also dass man von der Stimmung immer wieder ein bisschen wechselt zwischen Race-Modus und oh, lasst mich doch in Ruhe, ich will hier nur einfach durchkommen oder keine Ahnung. Also, dass du nicht immer diesen Renngedanken über eine ganze Woche aufrechterhalten kannst.
Aber schwierig, ja.
Ja, und ich glaube, am Anfang sind alle total diszipliniert und machen und wollen wenig Zeit vertrödeln und sind effizient und halten nicht viel an und so. Und dann nach ein paar Tagen merkst du, dass bei vielen der Spirit kippt oder auch bei mir merke ich das auch selber. Und ich glaube, man muss am ersten Tag noch gar nicht so krass immer alles geben und jeden Checkpoint möglichst schnell vorbei, außer du willst es gewinnen. Aber ich glaube, die Kunst ist eher daran, dass du vielleicht auch am dritten, vierten Tag noch effizient bist und nicht keine Zeit vertrödelst, die du jetzt, also mit vertrödeln meine ich jetzt nicht, dass du keine nie Pausen machst, aber dass du dann effiziente Pausen machst, wenn du die wirklich brauchst und ja, nicht durch Hektik irgendwie Fehler machst. Und ich glaube, gerade am Anfang von so einem Rennen ist die Gefahr, dass man da sich zu viel stresst und das ist einfach das vielleicht nicht wert. Und ich glaube, nach dem kalten Pass, ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein warmes Essen jetzt nicht das Schlechteste ist. Und ich glaube auch nicht, dass die halbe Stunde, die du da verlierst, dass es sich, dass es jetzt die Welt ausmacht.
Das sowieso aber nicht, nee.
Ich glaube, das ist eher so die Kunst. Halt, haben wir auch schon viele bei dir im Podcast gesagt, über Pacen bringt ja nichts. Und gerade bei so einem langen Rennen, ich glaube, da bringt es ist schon besser, ein bisschen entspannter anzugehen.
Ja, meistens haben die gewonnen, die durchgehend langsamer gefahren sind und dafür weniger geschlafen und weniger Pausen gemacht haben. Das zeigt die Statistik, aber die hatten auch kürzere Strecken. Also die Strecke war nicht so lang. Es ist auch, ja, eine Taktik, die leicht an der Grenze schabt, finde ich ja immer. Das ist so ein bisschen, wieso sollte ich das machen? Also ich weiß, ich werde das Ding eh nicht gewinnen. Und warum sollte ich mich dann über solche Grenzen hinaus pushen, wenn 1-2 Stunden später ankommen bedeuten würde, dass ich dann halt heil ankomme auf jeden Fall. Dementsprechend mache ich mir darüber keine Gedanken. Aber wie sieht's bei dir aus? Fährst du das Ding als Rennen oder als Fun-Tour?
Also das sozusagen soll auch Spaß machen, das würde ich gerade sagen. Und ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich weiß nicht, ob meine Vorbereitung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen, ob ich mir dann wirklich rausnehmen kann, dass ich es krass nur als Rennen fahre. Weil ich war vor Weihnachten, hatte ich Grippe und dann war ich noch mit Eltern im Skiurlaub und jetzt hatte ich noch eine Deadline, wo ich einfach Anschlag mit meinem PhD beschäftigt war. Und mal schauen, deswegen bin ich auch so ein
bisschen. Klingt erstmal
suboptimal. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, ja, halt mal schauen, was dann überhaupt so geht, radfahrtechnisch. Und ich will schon das auf jeden Fall im Zeitlimit finishen und auch so gut wie ich es kann. Aber ich bin kein Fan davon zu sagen, ich will gewinnen, weil gewinnen ist eine Definition, die hängt davon ab, wie gut sind die anderen. Und wer ist überhaupt angemeldet? Und das sind ja externe Faktoren, die kann ich gar nicht kontrollieren. Und damit will ich mich eigentlich auch gar nicht so viel beschäftigen. Und ja, klar, wenn es am Ende jetzt dann knapp wird, dann denke ich, habe ich schon noch mal Bock zu ballern. Aber erstmal will ich da reinkommen, die ersten 3 Tage auch nicht wirklich nach dem Tracker schauen, einfach mal fahren, auch nicht rumtrödeln, aber mich jetzt auch nicht total stressen, dass ich irgendeine Platzierung fahren will, sag mal so. Weil ich möchte auch eine schöne Zeit haben, ich möchte erstmal gucken, wie mein Körper jetzt wieder darauf reagiert, auf langes Radfahren. Ich denke, das ist den meisten wahrscheinlich jetzt auch nicht so einfach gefallen, das so vorzubereiten, wie wenn du im Sommer bist. Also
ja, Februar ist ein schwieriger Monat für sowas. Schwierig, ja.
Vor allem, wenn man so eine Ski-Addiction hat wie ich. deswegen möchte ich erstmal schauen, wie es halt so läuft und und dann vielleicht gegen Ende des Rennens mal gucken, ob man noch was holen kann, aber
also die ersten Tage nicht auf den Tracker gucken, wie machst du das denn? Also ich bin sowas ja noch nie gefahren. Ich kann mir immer nur vorstellen, dass man natürlich dann doch, vor allem wenn man dann ein paar Leute in dem Feld kennt, öfters mal dran denkt, was machen die eigentlich und dass man dann geneigt ist zu gucken und sich damit auch vielleicht ein kleines bisschen unter den Stress setzt. Wie hast du das denn sonst bei solchen Rennen gemacht?
Natürlich ist es immer reizvoll, auch mal zu gucken. Aber ich glaube, es bringt echt nicht viel zu gucken, weil man kriegt dann halt, man schaut danach, man hat eine kurze Momentaufnahme. Aber du weißt ja auch nicht, überhaupt bewegt sich Person gerade, hat die schon geschlafen, wie sieht's da so aus, ist sie müde, macht die bald Pause oder hat die gerade Pause gemacht und so weiter. Und ich glaube, das ist schon auch viel Ablenkung und eigentlich eine Sache, die du dann nicht wirklich kontrollieren kannst und die dich auch eigentlich Zeit kostet.
Ja, und, ja, stimmt, stimmt natürlich. Und, aber und, gut, ist vielleicht etwas, was man, wenn man Pause macht, würde ich
ja, das genau, so dann, einbringen. Ja, genau, dann ist es ja auch, ist es ja auch lustig. Vielleicht schaust du auch nicht nur nach, wie ist deine Platzierung, sondern auch, wo sind denn jetzt deine Freunde, die, mit denen du schon gefahren bist oder weiß nicht. Vielleicht.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wir fahren ja alle gemeinsam los. Wahrscheinlich, es ist bei jedem Rennen so. Das ist einfach weltweiter Trend. Die pushen sich einfach gegenseitig hoch. Einer fährt vorne richtig schnell los und erstmal sind alle hinterher, bis sie feststellen, das ist über mein Tempo und dann lassen sie sich so ein kleines bisschen fallen.
Ja.
Es sind ja 170 Leute oder 180 Leute, habe ich, glaube ich, jetzt.
Ich glaube, also über 200 sogar.
Sogar über 200, ach krass. Das heißt, da sind ja auch schon einige unterwegs, die verteilen sich natürlich trotzdem. Dann bist du plötzlich alleine. Alleine in der Dunkelheit in Marokko. Was ist jetzt los? Wie lenkst du dich ab? Wie konzentrierst du dich? Bist du ein Musikmensch? Bist du ein Podcastmensch? Gar nichts? Singst du selber deine Lieder? Wie läuft das ab?
Also erstmal, ich glaube nicht, dass man so krass viel alleine ist. Also gerade wenn da ein fester Track ist, trifft man doch immer wieder Leute. Oder oft quatsche ich auch dann mal mit Leuten, wenn es sich ergibt. Aber ich höre sonst gern Musik. Nachts irgendwie nicht mal so gern. Nachts fahre ich gern ohne Musik. Nachts fahre ich einfach und weiß nicht, denke über irgendwas nach. Aber irgendwie ist es von der Konzentration her oft, Musik ist mir dann zu viel irgendwie.
Ja.
Aber ja, sonst höre ich auch gern Podcasts oder höre Musik. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man so krass viel immer allein ist, auch wenn ich das manchmal echt entspannt finde, ein bisschen allein zu fahren und einfach mein Tempo zu fahren. Aber meistens trifft man ja schon auch wieder Leute und genau. Also
ja, dieses Musikthema ist auch tatsächlich, ich habe es versucht. Ich habe mehrere Nachtfahrten irgendwie geguckt, was kann ich machen. Ich habe festgestellt, Podcast ganz leise, dass ich es fast gar nicht mehr hören kann, ist das Beste. Du hast auf jeden Fall so Stimmen, das gibt dir irgendwie ein bisschen was, aber du hörst auch noch die Umgebung und kriegst irgendwie was mit, weil ich hatte es tatsächlich auch, dass ein Reh war oder irgendwas ganz knapp vor mir über den Feldweg gelaufen ist.
Ja.
Konnte noch anhalten, weil ich es noch rechtzeitig gehört habe. Also auch solche Sachen fallen bei Musik dann ja dann weg und läufst Gefahr, irgendwo noch reinzufahren oder was auch immer. Also ich finde es, glaube ich, irgendwie für das Gesamtgefühl geiler, nicht Musik zu hören, sondern irgendwie vielleicht ein bisschen was im Hintergrund, wo man mal reinhören kann, mal abschalten kann, aber gleichzeitig auch immer wieder mit einem Ohr auf der Strecke ist.
Ja, genau, das finde ich auch wichtig. Mir wird das sonst manchmal zu viel. Aber ich habe nachts jetzt eigentlich auch nicht unbedingt Angst, dass ich jetzt irgendwas brauche, um mir diese Angst um das zu unterdrücken.
Oder gar nicht?
Nee, eigentlich nicht.
Ach krass, also ich habe schon so ein bisschen Respekt davor, so das ist auch Angst ist irgendwie, Angst ist weg mit der ganzen Zeit jetzt irgendwie, so ganz am Anfang dachte ich, ach kacke, Alter, da hatte ich noch nicht mal einen Schlafsack, hatte noch kein Biwak, ich hatte keine Sicherheit über meine Schlafmöglichkeiten und war so, oh Mann, ey, das sind alles so viele Unbekannte und dann schläfst du da irgendwo und es ist vielleicht kalt oder es ist zu warm oder was auch immer. Jetzt habe ich so irgendwie ein Setup aufgebaut, wo ich mich irgendwie mit wohlfühle und jetzt habe ich auch nicht mehr so großen Respekt davor, aber irgendwie ist es schon merkwürdig, dass du dich ins Nichts irgendwo hinlegst und dann dort liegst. Und Magnus meinte ja auch, dass er halt aufgewacht ist davon, dass er irgendwie das Gefühl hatte, jemand läuft um ihn herum.
Ja.
Und er hat aber keinen gesehen oder was auch immer und am nächsten Tag hatte er so Fußspuren, die sind genau zu seinem Biwak gelaufen oder zu seiner Luftmatratze und dann um ihn herum. Und das hat so eine irgendwas in mir ausgelöst, was ich so, gruselig. Du denkst
ja,
du bist alleine.
Das ist echt gruselig so, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also erstmal ich mache das eigentlich öfters, so als nicht das erste Mal, dass ich campe oder das habe ich schon oft gemacht. Und auch allein. Und und gerade bei so Ultrarennen habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass ich einfach müde bin, dass ich dann schlafe. Ich mache auch Europacks rein. Manche sagen, ja, würde ich auf keinen Fall reinmachen, dann kriege ich ja nichts mit. Aber ich glaube, dass ich gut schlafe, da brauche ich schon mal das Grundvertrauen, dass nichts passiert, weil sonst kann ich ja eh nicht schlafen. Also wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen mache. Und ich meine, ehrlicherweise, ich werde schon darauf achten, also ich achte nicht immer darauf, dass mir keiner hinterher rennt oder dass mir keiner sieht, wo ich schlafe. Oder ich schlafe so offensichtlich irgendwo, dass ich Leute vorher gefragt habe, dass sie wissen, dass ich da bin. Und dann ist es ja irgendwie auch okay. Aber ich gucke schon, dass jetzt keiner mir irgendwie folgt. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist mit den Trackern, dass die Leute ja eigentlich sehen, wo du bist.
Ah.
Aber tatsächlich, also tatsächlich bei Italy Divide war auch manchmal so, dass ich abends Leute getroffen habe, die ungefähr mein Tempo gefahren sind und dann habe ich mit denen ein bisschen geredet und dann haben wir gesagt, ja komm, lass einfach zusammen einen Platz irgendwie suchen. Und das kann man ja auch machen. Also ich weiß auch nicht, wie es in Marokko ist, wo ich ein bisschen Bedenken habe oder was ich halt sonst noch nicht kenne von anderen Rennen, ist, ich weiß nicht, du hast ja schon auch das Manual gesehen, das sind ja, ja ganze zwei Seiten über die Sicherheit von Frauen und ich bin eigentlich immer eher so, ja gut, in dem Manual, da steht ja halt alles drin, der Nelson, der muss ja auch alle Leute auf alles vorbereiten und das dann halt auch explizit ernsthaft formuliert und das hat, ja komm, wird schon passen. Aber ich habe jetzt auch den Film gesehen von Jenny Tuff, die ja auf jedem Kontinent ein Bergmassiv überquert hat im Trailrunning und die meinte auch, bei Marokko war halt schon auch so, dass oft irgendwie Männer ihr einfach hinterherrennen und gucken und irgendwie zu nahe kommen oder so. Und da hoffe ich, dass es, also mal gucken, wie das so ist. Aber da mal schauen auch, wie es mit dem Schlafen dann ist. Vielleicht bin ich dann schon auch eher mal so, dass ich versuche, mich an Leute, an andere Fahrer zu halten, einfach aus dem Grund.
Ja.
Aber ich glaube, das muss man einfach mal sehen. Also, ja.
Bestimmtes Auftreten ist, glaube ich, wichtig. Also,
ja.
Dort nicht ängstlich, nicht Angst haben. Ich habe natürlich gar keine Ahnung von so einer Situation.
Ja.
Ich habe nur mit mehreren Leuten geredet, die in Marokko schon länger gewohnt haben und die meinen einfach, es ist eine Mischung aus Neugier und Übergriffigkeit und dementsprechend bestimmt auftreten. Es gibt ein, zwei Wörter, die kann man sich vorher noch auf eine Pelle rücken drauf schaffen und damit kann man dafür sorgen, dass sie einen nicht auf die Pelle rocken. Dass sie einen nachts dann noch verfolgen und ausrauben wollen, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber grundsätzlich ist es ein sehr freundliches Volk. Es ist ja auch bis jetzt, glaube ich, noch nichts passiert.
Ah, doch.
Mit
Frauen ist schon was, also das steht nicht explizit im Manual, weil die nicht wollen, dass die Leute Angst haben, aber in Podcast, also wurde in der ersten Austragung wurde eine Frau von so einer Gruppe Teenager umringt und begrapscht und die hat dann auch aufgegeben.
Ach krass.
Aufgegeben, hat nachher abgebrochen, weil es ihr zu viel war, was ja auch völlig verständlich ist. Und dieses Jahr, die Ashley, die gewonnen hat, die hat auch einen Blogpost geschrieben, dass jemand irgendwie versucht hat, sie zu umarmen und zu küssen. Hat sie gesagt, nein, dann ist sie ja gegangen. Aber ist natürlich trotzdem erstmal nicht, da ist natürlich schon eine Situation. Also was kenne ich nicht, keine Ahnung.
Ja, krass, also, das ist gar nicht zu mir durchgedrungen, dann muss ich nochmal gleich.
Ja, das steht doch nicht explizit im Manual. Wir machen aber jetzt eine Gruppe mit Frauen, also die alle Frauen, die dabei sind, haben eine WhatsApp-Gruppe, auch um uns halt ein bisschen auszutauschen. Genau. Aber also ich denke mal, was ganz gut ist, glaube ich, dass ich Französisch kann. Das
hilft mir
wahrscheinlich auch. Ich wohne in Frankreich. Das ist vielleicht auch dann ganz gut, um so eine Situation von Anfang an zu entschärfen. Aber ja, ich hoffe, dass ich gar nicht in so eine Situation komme.
Immer in Bewegung bleiben, dann musst du dich damit
immer schön treten.
Treten, nicht schlafen und dann kommst du gar nicht in so eine Situation.
Und wo ich noch ein bisschen geschluckt habe, war beim Thema Impfungen und Tollwut und so Sachen.
Ja, zum drüber reden. Ich hab's verdöselt, leider.
Ja, aber ich ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Also ich habe mich ziemlich informiert. Ich mag Hunde eigentlich total gern. Ich finde Hunde super, aber tollwütige Hunde, naja.
Findet erstmal keiner so richtig super. Ne?
Aber es ist so, wenn du jetzt gebissen wirst, dann solltest du schnell einen Arzt aufsuchen und dann bekommst du insgesamt 5 Impfungen plus noch irgend so ein, keine Impfung, aber irgend so ein Immun, irgend so Antikörper, irgend sowas. Und dann ist es auch sehr sicher, dass es wirkt.
Ja.
Und wenn du präventiv impfst, was ich jetzt bekommen habe, dann bekommst du in Frankreich 2 Impfungen. Und dann brauchst du
3,
Und dann muss ich, wenn ich gebissen werde, brauche ich aber immer noch die anderen 3.
Ah, okay. Ja, also, ich habe es versucht noch einzuleiten. Ich habe leider tatsächlich das zu spät einfach gelesen. Ich habe es einfach übergelesen und habe es irgendwie, oder beziehungsweise ich habe es sehr früh gelesen und dann wieder vergessen. Und da war plötzlich schon die Zeit rum und ich habe keinen Arzt gefunden, der das noch irgendwie für mich machen wollte.
Ja.
Dann war das Ding durch. Und jetzt fahre ich einfach Tollwut impfungsfrei dorthin und hoffe einfach, dass ich keine Hunde. Das wird schon.
Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Also ich habe mit vielen gesprochen, viele meinen noch, die haben die Impfung nicht. Und ich habe auch echt überlegt, ob ich mich überhaupt impfen lasse, weil wenn du gebissen wirst und du hast einen Ansprechpartner, der sich darum kümmert, dass du so ein Anti-Rabies-Center kommst und deine Impfung kriegst, dann ist auch alles gut.
Also fährt man dann noch bis zum Ende durch und lässt sich impfen oder Abbruch und direkt Impfung?
Boah, ich glaube, ich würde mich direkt impfen lassen.
Ja.
Also
ja,
was du auf jeden Fall machen sollst, die Ärzte haben mir auch gesagt, du musst auf jeden Fall die Wunde auswaschen, desinfizieren.
Habe ich alles dabei, ja.
Und das ist wichtig. Und dann, wenn du echt nicht geimpft bist, dann würde ich, glaube ich, schon abbrechen und mich impfen lassen.
Das wäre jetzt ja der Super-GAU, wenn man noch vor dem Rennen gebissen wird.
Ja. Nee, wenn der, also ich glaube, da würde ich, glaube, da wäre mir das wichtiger. Ich meine, Tollwut ist eine Krankheit. Wenn du die bekommst, dann ist vorbei. Also ich glaube, da wäre mir das egal, wenn ich sagen, ja komm, dann fahre ich halt nächstes Jahr nochmal.
Ja, Tollwut ist auch ganz unsexy Krankheit irgendwie. Das ist gar nichts.
Nee, da stirbst du. Das ist eine Gehirnkrankheit oder so. Also da gibt es wenige, die überlebt haben.
Ja, ja, ich habe mit dem Tropeninstitut telefoniert und die haben auf jeden Fall, die mal ohne Tollwut hier und Tollwut da, haben einiges erzählt. Waren aber auch der Meinung, dass ich das, also klar, es werden mal Leute gebissen und klar, die müssen dann zur Nachbehandlung, aber es ist jetzt nicht, dass alle gebissen werden. Also es wird oft so dargestellt, als würde 80% da weggebissen werden und sondern es ist wirklich ein seltener Fall.
Ja.
Und dann wichtig ist nur, dass egal bei welchem Hund man sich danach in Behandlung begibt.
Ja,
ich hatte nur den Zeitraum nicht auf dem Schirm.
Genau, also das, ja, also bei mir ist halt dadurch, dass ich jetzt schon die 2 Impfungen habe, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber mein Gedanke war auch eher, ob ich die Impfung dann mache oder nicht. Da habe ich mir ja gedacht, ja gut, in den nächsten Jahren, vielleicht will ich auch mal eine Reise machen ohne Rennveranstalter, in ein Land, was Tollwut gefährdet ist, wo du jetzt nicht einfach Nelson anrufst und sagst, hey, ich wurde vom Hund gebissen, ich brauche jetzt Tollwutimpfung, sondern wo du vielleicht schwieriger wirklich an Versorgung kommst. Und dann dachte ich, komm, dann impfe ich jetzt auch für Marokko, weil ich eben in den nächsten Jahren das vielleicht auch sich die Frage nochmal stellt.
Ja. Aber wie läuft das denn ab? Schreibt man dann tatsächlich Nelson? Schreibt man eine Mail?
Ich glaube, du kannst ihn kontaktieren per WhatsApp oder am besten per Manual steht, auch wenn du scratchst, per Mail. Da steht eine Mail drin. Ich glaube, da kommen die dringenden Sachen durch.
Gut, das gibt mir auch noch mal ein bisschen Sicherheit. Gut, dass wir darüber geredet
Notfallbutton. Und tatsächlich ist auch, ich meine, so ein Rennen hört sich ist halt auch super abenteuerlich, aber ich glaube, was noch mal eine Nummer abenteuerlicher ist, ist, wenn du komplett allein in so ein Land gehst.
Ja.
Und das war auch mein Grund, warum ich gesagt habe, ich fahre das Atlas Mountain Race, obwohl ich vielleicht im Februar, obwohl das vielleicht nicht mein Wunschzeitraum ist, weil ich gesagt habe, ja, alleine würde ich es, glaube ich, nicht machen, aber ich würde trotzdem gerne ins Atlasgebirge.
Ja, allein die Struktur, so man hat einen Startpunkt, man hat einen Endpunkt, man hat einen Zeitraum, man hat einen Zeitraum, wo mehrere Leute sich auch auf der Strecke begeben. Es gibt irgendeinen Rahmen. Ja. Das war auch etwas, was haben mich auch viele Leute gefragt, warum ich das nicht. Das hat ja auch noch Geld gekostet.
Das bezahlst du auch noch dafür.
Das war tatsächlich für Leute sehr erstaunlich und auch, wie teuer es dann ist. Ich veranstalte ja selber auch ein paar Sachen und ich weiß auch, wie aufwendig so etwas ist, sowas zu organisieren. Ja. Auch wenn es erstmal nur danach klingt, er stellt einen GPS-Track zur Verfügung und den fahren wir dann ab und am Ende gibt es ein Bier. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter.
Ja, auf jeden Fall.
Und irgendwie gibt es doch einen Rahmen, eine Art Sicherheit. Es wird sich um viele Dinge gekümmert. Man hat einen offiziellen Rahmen und irgendwie, da schwebt was mit, was einem sonst nicht gegeben ist, wenn man einfach irgendwo hinfährt. Also ich würde es, glaube ich, ansonsten auch erstmal nicht machen. So.
Ja, da auch die Sicherheit einfach, die ganze Orga drumherum. Ich meine, ich wüsste auch nicht genau, wie ich mich in Marokko organisieren kann. Also es gibt viele, viele, viele Thematiken, wo ich schon froh bin, einen Ansprechpartner zu haben.
Ja.
Genau. Und was ich gehört habe und was auch bisher der Anschein ist, ist, dass das Atlas Mountain Race, obwohl es echt teuer ist, finde ich, in Summe, es ist schon ganz schön Geld, was da jetzt reingeht. Also es tut mir schon weh auch. Aber ich habe den Eindruck, dass da auch sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, also so von daher macht es guten Eindruck. Was ich auch gehört habe von anderen Leuten, das ist top organisiert. Also,
ja, mit Herzblut, glaube ich auch. Das ist auch wichtig.
Ja, genau, so. Das glaube ich auch. Also auch die Strecke soll ja zwar manchmal ein paar Punkte haben, wo man böse wird, aber soll ja auch schön sein. Genau.
Hike and Bike. Wir haben gerade tatsächlich auch eine Mail bekommen mit dem Update der Strecke.
Ja, das muss ich auch noch mal durchgehen und noch mal mir auf den Garmin alles ziehen.
Richtig nervig. Also der erste Satz ist schon ganz furchtbar und zwar, die Strecke ist ein bisschen länger geworden als geplant.
Nein, echt? Oh. Ich finde auch das Zeitlimit ist auch es ist nicht so easy, ne?
Es ist sportlich.
Das musst du noch ranhalten. Auch in unserer Frauen-WhatsApp-Gruppe, da haben manche schon Bedenken geäußert, wenn sie hinten am Feld fahren, dass es kein Essen mehr gibt in den Shops. Wenn da vorher 300.
Könnte schon passieren, ja.
Kann schon passieren. Bei Badlands haben die aber die Veranstalter quasi die Orte vorgewarnt. Wahrscheinlich, dass die sich vorbereiten und weil die das sonst, also ich glaube, als so ein, wenn du so eine Dorfkneipe hast und plötzlich Maschine da haufenweise die Leute rein, jeder bestellt 5 Omelettes oder was und hat da 10 Steckdosen besetzt. Ich glaube, das wäre schon ein guter Schachzug, die zumindest vorzuwarnen, was da passiert.
Kommen dann die Zombies mit Augenringe und fressen einem den Laden.
Ja, wieder. Ich glaube, das wäre schon. Nee, ich denke mal schon, dass die Bescheid wissen. Alles andere würde mich schon irgendwie wundern.
Was hat dich denn insgesamt bei der...
Wäre auch schade für die, wenn die können ja auch ein gutes Geschäftchen machen, ne?
Also ja, das stimmt.
Gerade im Februar, wenn die dann nichts mehr haben.
Ist jetzt nicht so das Reiseziel für Touristen, glaube ich, im Februar durch das Atlas Mountain. Naja, was hat dich denn so am meisten verwundert bei der Vorbereitung? Also ich hatte es haben mich immer viele gefragt nach dem Fahrrad oder halt welche Taschen oder was auch immer. Ich fand irgendwie, das war das kleinste Problem so an dem gesamten. Es sind die kleinen Dinge, die mich sehr, sehr gestresst haben, auch in letzter Zeit, wo ich so gemerkt habe, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht oder das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm und wie kriege ich das alles unter? Was war so bei dir bei den Vorbereitungen jetzt so das größte Problem?
Also was mich nervt, was immer noch ein Problem ist und wo ich noch nicht so richtig weiß, was ich jetzt machen soll, ich habe eigentlich immer ein Pfefferspray dabei. Nicht nur gegen, also jetzt nicht, auch gegen so Hunde und so. Also auch in Italien ist immer ein Hund dahergerannt und einfach, weil ich möchte es nicht benutzen natürlich, aber ich fühle mich einfach sicher, das zu haben.
Ja.
Und du darfst es nicht mitnehmen im Flugzeug, weder im Handgepäck noch im...
Wird als Waffe deklariert, ne?
Ja, du darfst es einfach gar nicht mitnehmen und es gibt wohl in Marokko dann schon Möglichkeiten, das zu kaufen. Ich habe auch Nelson schon gefragt und einen Marokkaner, der mitfährt, habe ich schon gefragt, aber so richtig... Weiß ich noch nicht, wo ich es bekomme. Ich meine, wenn du es hier in Frankreich oder in Deutschland kaufen willst, dann weißt du auch nicht direkt, wo du es bekommst. Und ich hätte gerne eins. Und dann muss ich nochmal gucken. Das sind auch diese kleinen Dinge. Dann weiß ich auch nicht, vielleicht ist es auch übertrieben, das überhaupt mitzunehmen. Vielleicht mache ich mir da auch zu viel im Kopf. Vielleicht soll ich einfach sagen, nee, komm, brauchst du jetzt nicht.
Naja, lieber dabei haben und nicht
benutzen. Es wird mir schon einfach ein gutes Gefühl geben, das einfach zu wissen, dass ich irgendwas habe, womit ich mich im Zweifelsfall verteidigen kann.
Ich habe zwar noch nie ein Pfefferspray benutzt und ich habe auch Angst, mir selber in die Augen zu spülen. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man da so auf dem Fahrrad unterwegs ist und ein Hund läuft hinter einem her, dass man es einfach so ein bisschen hinter sich sprüht.
Ja, oder ich weiß auch nicht, wenn ein Hund dich beißt, ob der dann loslässt oder wie das so abläuft. Ich wurde noch nie vom Hund gebissen. Ob der dann, also wenn ich unseren Hund, der mit dem was hinhält, der schüttelt das erstmal.
Oh Gott, dieser Moment ist, den will ich nicht erleben, dass ein Hund plötzlich an dir hängt. Das kommt gar nicht in meinen Kopf irgendwie vor.
Ja, nee, denk auch nicht so viel drüber nach. Ich glaube, das ist verschwendete Energie auch. Und wenn es passiert, dann geht es alles so schnell wahrscheinlich, dass man auch nicht mehr drüber nachdenkt. Ja, aber ich weiß nicht, das ist so eine Kleinigkeit, die mich noch ein bisschen nervt von der Orga her. Ich frage mich auch noch, wie viel Geld ich mitnehmen soll oder abheben soll. Und
ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Ja. Ich weiß nicht, was man da bezahlt, für was. Ich weiß es nicht.
Ich gucke nochmal nach Reiseblogs, da steht das bestimmt drin. Und ich habe auch gehört, dass man wohl einfach mit der Karte vom Bankautomat schon Bargeld bekommt. Also
ja.
Man muss nicht offiziell wechseln, aber die Gebühren sind wohl ziemlich verschieden.
Also einmal lieber groß abheben. Ich werde mal Martin von Bike Tour Global fragen, wie viel ausgegeben haben. Die waren ja zu zweit unterwegs, die werden da schon gewisse Anhaltspunkte haben.
Ja.
Da können wir uns mal orientieren dran.
Genau, das ist top. Ja, sagst du ja Bescheid, das wäre super. Und SIM-Karte und so, das muss ich mir auch noch organisieren.
Kauft man da irgendwo?
Genau, das kauft man da, hatte ich auch vor. Und dann hatte ich noch den Ratschlag bekommen, dass man am besten alles bar bezahlt. Damit nicht noch im Nachhinein irgendwas
abgebucht wird.
Ja, aber solche Sachen oder auch so, ich meine, in Europa ist schon auch ein Luxus. Du kannst ja einfach reisen und mit Euro bezahlen. Irgendwie, das hat man gar nicht, also ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt.
Wo kommt dein Geld hin?
Bitte?
Wo kommt dein Geld hin?
Hast du irgendwie... wie ich das einpacke? Ja,
möglichst... ich, überlegt, dass ich einen Teil vielleicht irgendwie noch im Schuh verstecke.
Ja, ich glaube, das habe ich mir auch schon überlegt. Dass ich, also ich bin auch immer ziemlich naiv, wo ich mein Fahrrad hinstelle und so.
Ich auch
dann,
leider.
Das steht dann halt da, gerade wenn du fertig bist, dann liegt das halt irgendwo rum. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre schon gut, das vielleicht an verschiedenen Stellen zu deponieren.
Ein bisschen aufteilen, ein bisschen was in die Rahmentasche, ja, ein bisschen was,
bisschen was am Körper haben. Ja, irgendwie so. Ja, das muss ich mir auch noch Gedanken machen. Ja, ich gucke gerade rüber aus meinem Fahrrad. Wo packe ich das hin?
Wann fliegst du rüber?
Am 31.
Ey, das ist ja schon nah dran. Ich komme ja, am 1.
Ja, auch aufgeregt. Ja, genau. Nee, ja, ich bin, ja genau, dann ist nochmal ein Tag auch irgendwie, ich bin froh, nicht auf den letzten Drücker zu kommen.
Ja, damit, bin ich auch sehr froh drüber.
Damit, falls doch mal irgendwas schief geht. Beim Three Peaks Race bin ich angekommen und meine Bremsen hatten keinen Druckpunkt mehr, da musste ich neu entlüften.
Ja.
Und so Sachen, das ist ja schon entspannt, wenn noch ein bisschen Zeit ist.
Ja, wenn man vorher vielleicht auch nochmal einen Mechaniker aufrufen kann, ein kleines bisschen. Einmal rausfahren aus der Stadt, einmal kurz gucken, wie das mit den Reifen auf dem Untergrund funktioniert. Hat man das alles ganz gut eingeschätzt?
Ja. Ich habe eben nochmal Tubeless Milch großzügig nachgefüllt.
Muss ich auch noch machen. Ich habe erst gerade umgerüstet und das war eine Schweinerei. Trotz Kompressor und allem drum und dran hat es einfach nicht funktioniert. Ich habe die nicht draufgekriegt, weil die so locker drauf waren. Jetzt habe ich nach einem ewigen Kampf auch noch mit dem hiesigen Radladen geschafft, das jetzt drauf zu haben. Und ich hoffe, dass ich die Dinger nie abnehmen muss oder irgendwas machen muss und dass ich einfach gut durchkomme. Es gibt ja viele Berichte über Platten, aber auch viele Berichte über Leute, die gar nichts hatten.
Du. Ich sag dir, letztes Jahr, ich habe keinen einzigen Platten gehabt. Beim Three Peaks Race, bei Badlands, ich kann dir vielleicht noch sagen, was ich schon hatte in meinem Leben. Vielleicht um die Ersatzteile zu ergänzen von Martin. Ich hatte bei Badlands haben meine Cleats nicht mehr richtig gehalten.
Habe ich eingepackt.
Genau, Cleats. Das muss ich noch kurz aufschreiben. Ich hab nicht.
Und Sekundenkleber, weil ich hatte mal, dass die Schrauben nicht mehr gehalten haben, also in der Fassung. Und dann habe ich einfach ganz viel Sekundenkleber reinlaufen lassen und habe die Schrauben da reingedreht. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall noch so 100 Kilometer damit treten können.
Ja, genau. Was ich hatte mit Caro bei meinem ersten Ultrarennen, da ist bei meinem Rennrad der Freilauf kaputt gegangen. Mhm. Und zwar ist da so eine Feder drin, ist einfach so ein ganz dünner Ring, der quasi keinen Platz wegnimmt. Und das, wenn du das dabei hast, dann ist es halt erledigt. Aber ich glaube, da muss man nochmal gucken, wie dein Freilauf aussieht. Ja. Aber das war dann wirklich der Fall, dass ich nicht mehr treten konnte. Also ich hatte keinen Widerstand mehr. Du konntest das Hinterrad nicht mehr antreiben. Und das war auch eine Sache, da kannst du gar nicht fahren. Wir haben dann erstmal geschlafen und dann irgendwie mit Zug und so weiter versucht, irgendwie zum Radladen zu kommen, dann da wieder weiterzufahren. Das war auf jeden Fall ein Akt. Und das Ding habe ich dann immer dabei. Und sonst hatte ich eigentlich nichts. Das fällt mir gerade nichts ein.
Ganz schlechtes Beispiel, ey. Du bist immer überall gut durchgekommen.
Ja, ist es jetzt wahrscheinlichkeitstheoretisch, muss es doch mal was passieren, oder?
Ich hoffe es dann, dass es einfach tagsüber passiert. In der Nacht oben auf dem Pass im Schnee stehend, mit klammen Fingern versuchen, irgendeine Schraube irgendwo reinzudrehen oder irgendwie den
Typ einzuspeichen.
Einspeichen. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Und ich habe nicht vor, es zu machen. Ich habe mir einfach festgenommen, ich nehme auch keine extra Speichen mit. Ich habe gesagt einfach, es passiert nicht.
Ja,
ich
das ist das so unwahrscheinlich. Vorgenommen.
Ich habe das visualisiert und gesagt, es passiert nicht. Und ansonsten gucke ich, wie weit ich noch komme und sonst breche ich ab. Weil das ist irgendwie ein Thema.
Ja, irgendwann fängst du an, dann Carbonfasern und Epoxidharz noch mitzunehmen, dass du deinen gebrochenen Rahmen noch zusammenklebst.
Oder? Wenn ich es nicht gaffern kann, dann kann ich es auch nicht reparieren. Also ich nehme Gaffertape noch ein bisschen was mit und wenn ich es damit nicht reparieren kann oder mit einem Kabelbinder, dann ist es keine Sache für mich.
Ah, was mir noch passiert ist, ist mir sogar zweimal passiert. Ich habe eine Ortlieb-Tasche gehabt und ich habe eine, die ist super stabil und dann habe ich eine kleinere gekauft und da sind dann beide Schnallen abgebrochen. Und vielleicht war das irgendwie über Corona eine andere Produktionsreihe oder was, dass die Schnallen nicht mehr so gut gehalten haben. Die habe ich dann zusammen gemacht mit dem Kabelbinder. Das ist passiert direkt vom Start beim Three Peaks beim letzten Anziehen und direkt vom Start beim Italy Divide beim letzten Anziehen. Und entweder ich habe halt die zu krass fest angezogen, aber das war bei meiner anderen Tasche nie ein Problem. Aber
ja, ich habe auch 5-6 Kabelbinder dabei, einfach sicher ist ja. Sicher. Vielleicht packe ich sogar noch 1-2 mehr ein.
Ich habe auch welche, die kannst du wieder öffnen. Die sind, das ist super, weil da kannst du so eine Schnalle auch imitieren quasi.
Wenn du. Hast du ein Schloss oder sowas dabei?
Ein Schloss. Bisher habe ich jetzt kein Schloss dabei. Aber
es gibt ja solche kleinen Hip-Lock-Dinger. Ich hatte überlegt, aber ja. Ich denke auch, wenn die mal ein Rad klauen wollen, dann wird das auch nicht von so einem kleinen Minischloss aufgehalten, sondern dann machen die das so, dass das auch nicht hilft. Also ich sehe eigentlich auch keinen Moment, wo ich das Fahrrad so weit wegstelle, dass ich es nicht irgendwie unter Kontrolle hätte.
Da ist ja auch keine Großstadt oder so, wo wir durchfahren. Ich glaube, also was ich auch gehört habe, ich habe auch mit mehreren Leuten schon geredet, die entweder aus Marokko sind oder in Marokko schon waren. Und die haben gesagt, gerade die ländliche Bevölkerung, das ist so ein enger Kreis an Leuten, dass die sich eigentlich nicht rausnehmen können, sich daneben zu benehmen.
Oder? Ja, und vor allem sind da ja auch nicht, also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, es zu verstecken. Da gibt es 5 Häuser.
Ja.
Und ein paar Palmen. Also du siehst schon, wenn jemand mit deinem Fahrrad wegläuft. Also so denke ich mir das immer, selbst wenn du dann mal in den Laden reingehst oder so. Ich mache mir da jetzt erstmal keine Gedanken. Ich nehme das, glaube ich, auch nicht mit. Ich habe schon den Gedanken jetzt irgendwie ein kleines bisschen weggelaufen, so wenig dran zu packen wie möglich, weil man jetzt auch schon die Winterklamotten hat. Aber solche Sachen lasse ich jetzt einfach da. Und vertraue einfach auf das Volk und sage, ey, nee, da wird mir keiner klauen, sondern die werden mir alle freundlich begegnen und alle auf mich zukommen und das wird alles cool. Und so gehe ich da jetzt positiv rein. Wenn ich mir sowas noch irgendwie im Gedanken auch auflasse, dass mein Fahrrad geklaut wird, irgendwie, da habe ich irgendwie kein Bock drauf. Dafür fahre ich gar nicht hin.
Wird nicht jemand das Fahrrad weggespült in einem Flussbett?
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Also er wollte den Fluss überqueren und dann wurde das Fahrrad weggespült.
Boah,
und zum Glück war ja der Tracker dran und dementsprechend hat er es wiedergefunden. Aber das Verrückteste ist einfach, dass du nachts dann einfach in der Wüste stehst, in einem Flussbett und dein Fahrrad ist weg, deine Sachen sind weg. Es regnet.
Ist auch nichts mehr.
Und das ist du hast nichts mehr am Mann. Dementsprechend immer schön Handy irgendwie an der Person haben.
Bei der Flussüberquerung werde ich auch gucken, dass alles nochmal fest ist. Und ja, vielleicht kann ich das Fahrrad doch irgendwie an mir festmachen. Aber nicht, dass es mich dann wegzieht. Das ist auch nicht so schlau. Aber ja, was du noch machen kannst wegen Diebstahl, wenn du Angst, wenn es echt irgendwie doch das bereust, dass du gern ein Schloss hättest, kannst du ja einfach das Vorderrad ausbauen. Ja. Oder was schon hilft, wenn du jetzt beim Bäcker bist und du hast ein Auge auf das Rad, aber es kann trotzdem jemand schnell damit wegfahren, dann kannst du es auch erstmal hinlegen. Weil bis die Person es aufgehoben hat und du guckst, dann hast du es auch vielleicht schon wieder geholt. Also so, wenn es wirklich um diesen schnellen Diebstahl geht.
Oder Vorderrad ausbauen und mit einem Kabelbinder ans Rad binden.
Oder einfach ausbauen. Ich meine, bis sie das wieder drin haben, da können die ja schon mal nicht direkt wegfahren damit.
Wenn sie es sonst auch irgendwo auf einen LKW raufhieven oder so, dann bringt das Schloss auch nichts. Also dementsprechend würde ich mir da auch nicht so viele Gedanken machen. Was sind denn jetzt die letzten Tage, bevor du losfährst? Was wird noch gemacht? Was steht noch an?
Also morgen, ich packe jetzt gleich mal alles final dran. Guck mal, wie das alles so passt. Morgen drehe ich damit mal eine Runde und mache ein Foto für die Rigs.
Jo, mache ich auch.
genau, da gehe ich morgen aber noch langlaufen. Genau. Und dann am Montag mache ich Homeoffice und packe noch meine Sachen fertig und arbeite noch ein bisschen und dann am Dienstagmorgen geht's los, ja. Also es sind schon ein paar so kleine Sachen, die ich noch brauche, aber ich denke, dass ich morgen dann erstmal fertig bin mit Packen. Da ist ja noch so Sachen noch wie diesen Dropbag noch packen und sich so ein bisschen Gedanken machen, was man vielleicht noch da noch reinmacht und so und das Rad dann in den Koffer, das wird auch nochmal eine Action.
Ja.
Habe ich mir auch einen ausgeliehen vom Kumpel, weil ich bin jetzt immer mit Karton gereist. Aber Karton ist echt scheiße, wenn du den irgendwie bewegen musst, weil der so schwer ist. Genau, bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe mir auch noch einen besorgt. War gar nicht so leicht für ein Mountainbike einen geeigneten Koffer zu haben.
Och, das kann sein, dass der gar nicht geeignet ist.
Das würde ich rechtzeitig überprüfen, damit du noch improvisieren kannst. Ja, in meinen Radkoffer, es ist auch ein Rennradkoffer und relativ kleiner, passten die dicken 29er nicht mehr rein. Selbst wenn ich komplett die Luft abgelassen habe und alles, hätten die Reifen nicht da reingepasst. Und auch der breite Lenker passt dort einfach nicht rein.
Ja, aber das sieht bei mir, eigentlich sieht das relativ klobig aus. Ich meine, ansonsten habe ich immer noch den Karton. Ansonsten muss halt auch im Karton.
Ja, den habe ich auch noch aufbewahrt. Der steht noch in meinem Heizungskeller. Falls es doch notwendig sein muss, dass es da noch reingeht, weil ich nicht alles reinkriege, dann muss er da rein. Ja,
ich hab bei Badlands wirklich struggle, da 300 Meter mich zu bewegen mit dem Ding. Und man wollte mich im Taxi auch keiner mitnehmen und so weiter. Das war schon echt nervig.
Ja, im Beikoffer ist schon kompakter und du bist einfach besser aufgestellt. Wie fliegst du? Fliegst du auch über Paris? Oder?
Ich fliege von Genf nach Marrakesch und dann auf dem Rückweg von Marrakesch nach Lyon. Und dann kann
du bist ja schon in Frankreich.
Ich bin ja, genau. Ja. Von Frankreich, also ich weiß nicht, von Frankreich gehen da echt viele Verbindungen nach Marokko.
Ja, das liegt an alter Verbundenheit, ne?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass hier viel mehr Leute schon in Marokko waren, aus Marokko kommen. Mein Chef ist aus Algerien, meine Kollegin ist aus Marokko. Also ist alles ein bisschen vernetzter.
Ja, ich habe auch schon viele Stories gesehen von Leuten, die jetzt schon vor Ort sind. Ja. Unter anderem auch die Schneestory. Aber insgesamt muss ich auch einfach sagen, es ist ein Rennen. Und klar, das hat man auch irgendwie im Hinterkopf, dass man dort Gas geben muss. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, das zu genießen, weil diese Landschaft ist absurd. Es ist absurd. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann mal wieder nach Marokko fahren kann und die Zeit dafür haben werde, so einen Trip zu machen. Dementsprechend, da muss man alles aufsaugen. Also sowas
ist
absurd. Ja.
Und Schnee hin oder her, ey, es scheint die Sonne. Und wenn die Sonne scheint, ich habe mir auch beim Skitouren gedacht, da ist ja auch oft echt kalt.
Ja.
Aber wenn dann die Sonne scheint, das macht so viel aus. Und auch fürs Gemüt. Auch fürs Gemüt. Wenn dann die Sonne rauskommt, dann bist du auch wieder gut drauf. Und natürlich wird es Momente geben, wo es kalt ist. Und es wird wahrscheinlich auch Momente geben, wo ich denke, boah, ich habe viel zu viele Klamotten dabei. Warum? Aber ja, ich meine, das ist halt ein Abenteuer. Und genau. Also freue ich mich schon.
Dann lass noch kurz über dein Setup reden. Wo rüstest du dich aus? Was hast du für Taschen dran? Was für ein Rad fährst du überhaupt? Und wie ernährst du dich?
Also ich fahre ein Hardtail von Rose.
Welches?
Ich habe mit Rose einen Sponsoring-Vertrag fürs nächste Jahr und das ist noch ein Prototyp.
Ach, dann also, kenne ich das.
Dann kennst du das, ja.
Ja, ich arbeite bei Rose.
Ach gut.
Ja, dann weiß ich, ist ein gutes Rad. Ist ein sehr gutes Rad.
Okay. Ja, bisher bin ich auch echt happy.
Ja.
Genau, mit Taschen bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich baue auf jeden Fall vorne zwei Snackbags dran. Ich habe eine Lampe von Supernova und dann habe ich noch eine Kopflampe dabei. Jetzt bin ich noch überlegen, ob ich mir noch vorne eine Lenkerrolle dran mache als Tasche, aber irgendwie gefällt mir das nicht so mit den Kabeln und auch mit der Lampe.
Ja, gefällt mir insgesamt auch nicht. Ich habe Farbcycling habe ich mir so eine Extension geholt, damit das überhaupt alles irgendwie da dran passt. Und da habe ich jetzt alles mal dran geschraubt und es bleibt nicht mehr viel Platz im Cockpit für meine Hände, weil da einfach jetzt alles schon voll ist. Aber es geht gerade so.
Ich hab einen Auflieger dran, genau, das habe ich nicht. Und dann habe ich, dann mit Flaschen finde ich es schwierig, habe mir noch so Halterungen für die Gabel bestellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die dran mache. Eventuell fahre ich sogar komplett mit Trinkrucksack.
Ja.
Und habe dann da quasi 3 Liter und dann wollte ich mir noch irgendwo eine Soft Flask noch hinpacken vielleicht. Aber da bin ich noch überlegen, weil ja, wie gesagt, ungefedert da ein Flaschenhalter, das gefällt mir noch nicht so. Und dann habe ich hinten noch eine Satteltasche und in meinem Rahmenträger dann komplett eine Rahmentasche.
Ja, und was kommt da rein? Kommt da dein Schlafsetup rein?
Mein Schlafsetup, das wollte ich alles nach hinten packen.
Ja.
Alles da hinten zusammen. Und da ist auch noch ein Tipp, was vielleicht hilft beim Packen. Das habe ich auch ganz spät gemerkt. Manchmal ist es besser, die Sachen gar nicht in die einzelnen Hüllen zu packen, also den Schlafsack und so, sondern einfach alles in die Tasche rein.
Ja, muss ich machen, weil ich meine verloren habe.
Ach, super. Was hast du für einen Schlafsack dabei? Welche Temperatur hast du dabei?
Wie heißen die, Cumulus, der geht bis -4.
Also, Komfort?
Ja, da
habe ich auch. Habe ich auch mit.
Also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen.
So. Nee, da kannst du gut pennen. Da habe ich schon mit dem Ding habe ich schon im Schnee gepennt.
Ich habe noch auch aus der Hülle rausgenommen und dann in den Schlafsack eingewickelt. So ein Helium-Biwak und so eine Thermarest.
Habe ich auch. Die Thermarest New Air X Light. Hast du die? Die habe ich auch.
Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, da fühle ich mich halt, das meinte ich vorhin, da fühle ich mich jetzt so safe, weil diese Produkte sind einfach crazy. So, dieser Schlafsack, ich hatte früher immer auch nicht schlecht, aber halt so ein Aldi oder Lidl Schlafsack für 69 Euro und dachte schon immer, ja, das ist ein Schlafsack. Was soll an einem Schlafsack denn irgendwie groß anders sein? Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist Wahnsinn. Ich war dieses Jahr beim Grinduro in der Eifel und da hat es durchgehend geregnet und es war wirklich schweinekalt und dieser Schlafsack, der hat mir einfach wirklich alles gerettet.
Ja.
Das ist ein geiles Teil.
Ja, das, ich glaube, da lohnt sich auch das Geld. Also ich hatte mir meinen ersten Schlafsack, das war ein 8 Grad oder 6 Grad Komforttemperatur Schlafsack, der ist auch echt klein. Mhm. Den habe ich auch im Sommer gern dabei, aber der kommt halt schon an seine Grenzen. Also 8 Grad Komforttemperatur, damit brauchst du, glaube ich, nicht anrücken. Am liebsten hätte ich jetzt einen gehabt mit 0 Grad, aber sowas habe ich halt nicht, deswegen habe ich meinen mit minus 4 Grad. Aber mit dem habe ich echt schon auch wirklich bei Skitour gepennt und so. Also wenn es wirklich kalt war und da ich glaube nachts werde ich nicht frieren. Ich glaube eher das beim Fahren vielleicht so ein bisschen.
Hast du denn noch einen Biwak oder sowas?
Habe ich noch. Bin ich auch überlegen, ob ich den mitnehme oder nicht. Werde ich mal gucken, ob da irgendwie Regen gemeldet ist. Ich werde auch auf jeden Fall.
Regen eher nicht, nee.
Nee, nicht. Aber ich muss auch gucken mit Strom. Also bei Strom habe ich eigentlich. Ich nehme eine Powerbank mit, 20.000 mAh.
Milliampere-Stunden,
genau.
Glaube ich. Ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, aber ja.
Was ich noch, und dann nehme ich noch einen Ersatzakku mit für die Lampe und auch noch mehrere Ersatzakkus für meine Kopflampen, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, wenn dir das Licht ausgeht, da musst du halt anhalten, egal wie viel Bock du gerade hast zu fahren, das ist super scheiße, das ist mir auch schon passiert. Und deswegen werde ich da, weil die Nächte lang sind, schon echt viel mitnehmen. Was sich auch echt als gut rausgestellt hat, ist ein Netzteil. Ich habe ein relativ großes Netzteil, aber das hat 4 Schnellladeports.
Mhm.
Und das belegt nur eine Steckdose.
Okay, warte, ich zücke.
Wie heißt das? Moment.
Ey, das ist natürlich, daran habe ich null gedacht.
Das ist von Anker, auch, wie heißt das Ding? Ich kann das hier nochmal raussuchen, ich habe das irgendwo, vielleicht kannst du das in die Notes packen, ich muss es nochmal recherchieren, was es genau ist, weil das hat sich echt als hilfreich erwiesen, weil dann habe ich jetzt quasi mir schon durchdacht, dass da wieder meine Kabel dran stecken und dass, wenn ich irgendwo eine Pause mache, auch so eine halbe Stunde ist, dann stecke ich das Ding ein und dann wird da alles gleich mitgeladen oder auch, dass du nachts nicht irgendwie dann nochmal, wenn du ein Hotel hast, dass du nachts kurz aufstehen musst, um irgendwas umzustecken, das willst du ja auch nicht haben und deswegen...
Nee, das ist sogar eine katastrophale Vorstellung, muss ich sagen.
Ja, das kann wirklich passieren, also es ist mir schon passiert. Und deswegen habe ich jetzt so ein Schnellladenetzteil. Genau.
Ja, das notiere ich mir sofort. Habe ich nicht dran gedacht.
Ja. Das ist schon hilfreich. Und selbst wenn das nicht alles Schnellladeports sind, ist es, würde ich sagen, ist es gut, wenn du ein Ding hast, was du einsteckst und da sind alle deine Teile dran.
Ja, ich habe mir so eine Petzl-Kopflampe geholt mit so. Ich habe alle Läden leer gekauft. Ich habe so 7 Core-Akkus, so Hybrid-Akkus. Damit soll die eigentlich fast komplett durchkommen, wenn ich die Lampe jetzt nicht auf volle Dings schraube, aber meine Lupine muss ich auf jeden Fall mal zwischendurch anstecken und da wenn man die Powerbank noch gleichzeitig laden will und vielleicht Handy auch noch gleichzeitig laden will, damit die Powerbank nicht sofort wieder leer gelutscht ist, wenn du das Handy da anschließt, nachdem die voll ist. Nee,
das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, das sieht man vielleicht oft. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ja, was hast du sonst noch gefragt, was ich noch dabei habe an Ernährung, glaube ich?
Ja, genau. Was
Ernährung, ist... also ich habe einen Saumagen. Ne? Ich habe viele Süßigkeiten gekauft, aber auch so Cracker, auch was Herzhaftes oder auch so Nüsse mit Honig und so. Das nehme ich da alles mit und dann überlege ich mir in Marokko, wie viel ich an mein Rad gepackt bekomme. Also ich werde mit vollen Taschen losfahren. Ich habe aber auch auf jeden Fall ISO-Zeug dabei. Ich habe auch ein paar Gels mit Koffein, falls ich wirklich irgendwie schlafen will. Aber es geht gerade nicht, weil es gerade passt. Und es wäre vielleicht schon gut, noch eine Stunde weiterzufahren. Genau, habe ich so Gels. Und ja, genau, wie gesagt, ISO vor allem. Ist ja auch empfohlen, falls man irgendwie mal Verdauungsprobleme hat.
Ja, ich habe die Taschen voll damit.
Habe ich gesehen, da hast du gepostet, ne?
Ja, ich habe die Fortbacks habe ich auf jeden Fall vollgepackt mit Ernährung. Ja. Und umso mehr ich futter, umso leichter wird das Rad. Also dementsprechend.
Das ist auch ein gutes Gefühl, ja.
Halte ich mich daran. Ja. Ja. Habe noch ein paar Riegel eingepackt. Aber Martin meinte auch hier von Bike Tour Global, meinte auch, es gibt so viele Auffischstationen. Mhm. Und auch wenn man immer in so ein Dorf kommt, dann gibt es da halt zwei Shops und dann gibt es da die Klassiker. Ich meine ja, wir wissen es alle, so egal wie abgelegen ein Dorf ist, egal auf welchem Kontinent, du findest trotzdem Coca-Cola dort.
Ja.
Und,
stimmt,
und
ja.
Wo Coca-Cola ist, gibt es meistens auch andere Süßigkeiten. Also solche Sachen kriegt man auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal so auf diese Power-Nahrung gestürzt, auf die Astronauten-Nahrung, damit ich da auf jeden Fall nicht aufs Trockene laufe und das kriegt man nicht überall. Und da werde ich dann irgendwie anders noch meine Speicher und meine Snackbags wieder auffüllen.
Ja, das ist so, ich denke auch, man kriegt schon da wieder was. Also ich werde trotzdem mit vollen Taschen starten. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei so Rennen doch, obwohl ich immer sage, dass man allein vom Sport nicht abnimmt, das schaffe ich es bei Ultrarennen, nehme ich doch meistens ab. Deswegen.
Ja, da macht es die Dauer und die Menge an Sport schon.
Also. Ja. Ja, ansonsten habe ich noch, was mir von der Ärztin noch empfohlen wurde. Ich hatte lustigerweise eine Ärztin, die tatsächlich schon zweimal Backpacken war in Marokko. Und die hat gesagt, was noch gut ist, ist Wasserreinigungstabletten, also Wasserfiltertabletten. Ja. Vielleicht kriegst du in der Apotheke. Und das ist natürlich auch ein Teufelszeug, das darfst du nicht irgendwo ins Wasser reinschmeißen, weil es sonst alles umkippt.
Ja.
Aber das ist quasi, die machst du einen Liter Wasser rein und dann wird es halt desinfiziert. Das ist jetzt für den Fall, also ich versuche das auch zu vermeiden, das zu benutzen, aber falls ich irgendwie gar kein Wasser bekomme aus dem Laden, dann kann man das ja vielleicht mal anwenden auf irgendein Wasser aus einem Fluss oder so.
Ja.
Weil da habe ich schon.
Kommt auf meine heilige Liste.
Dann habe ich noch von verschrieben bekommen, Sachen gegen Durchfall und Sachen gegen Fieber, also Medikamente technisch.
Ja, da bin ich auch gut ausgestattet. Ja. Habe ich auch nochmal Kohletabletten nachgetankt. Dieses Elotrans, was die Kids heutzutage nur noch zum Saufen benutzen.
Scheiße, das wollte ich auch noch kaufen.
Gibt's jetzt nicht mehr, ist ausverkauft, aber es gibt so ein anderes, kann ich dir gleich zuschicken. Ja. Soll angeblich genauso wirken und der Typ in der Apotheke meinte, ist halt doppelt gut, es pumpt einen halt mit Elektrolyten wieder voll und gibt einem was mit und ist gleichzeitig auch noch so gegen, falls man doch Durchfall hat oder irgend sowas, wirkt das auch dagegen, also ist es so eine Doppelwirkung. Und das könnte einen vielleicht gerade am schlimmsten Punkt seiner Reise vielleicht doch nochmal nach oben holen.
Ja, aber da werde ich auf jeden Fall aufpassen mit Essen, also genau.
Ja, da werde ich, glaube ich, gar nichts zu mir nehmen.
Ich glaube wirklich Riegel, Eier oder was halt. Ja. Aber schon auf jeden Fall eine Tagine dann im Zielort, ja.
Ja, dann ist ja alles egal.
dann im Zielort, dann setzt die Kotzerei ein.
Ja, super. Ich bin danach noch 5 Tage da. Es wäre ganz ungünstig, die letzten 5 Tage nur noch auf dem Hotelzimmer.
Ja, aber das wäre auch mein Tipp, den ich dir, ich habe auch überlegt, welchen Tipp ich dir gebe und das wäre auch mein Tipp, den ich dir gebe.
Dann machen wir das ganz gut. Dann sag den Tipp.
Reiß nicht direkt ab, sondern bleib noch ein paar Tage, weil das ist total schön, also ich finde eine Sache, wo ich mich auch besonders drauf freue, was auch so toll ist an den Ultrarennen, ist die Bikepacking-Community. Und ich finde es gerade cool, wenn du dann halt ankommst und alle haben irgendwie sind durchs Gleiche gegangen, aber jeder hat doch die Momente ganz anders erlebt und ich meine, es ist ja schon selten, dass man Leuten von seinem Hobby erzählt, wenn man so ein Hobby hat und die können das verstehen und dann hast du so viele Leute, die das alle verstehen können und dann hast du irgendwie das Gefühl, du hast was geschafft und es ist so eine gute Atmosphäre und dann ist einfach schön, noch ein paar Tage da zu bleiben, es auf sich wirken zu lassen, ohne den Renndruck, vielleicht sogar dann doch nochmal Radfahren, ohne den Stress und das ist schön, wenn man dann direkt abreist, hat man das halt nicht und deswegen machst du das richtig, wenn du noch ein paar Tage da bleibst.
Dann habe ich den Tipp habe ich auf jeden Fall schon mal befolgt. Und das Gute ist ja, man darf sich nicht ärgern, wenn man frühzeitig rausfliegt oder scratcht oder was auch immer oder irgendwie frühzeitig das Rennen verlassen muss. Denn das Gute ist, dann kann man noch länger Urlaub machen in Marokko, ein sehr schönes Land. Also man muss immer die positiven Seiten sehen.
Das ist der dominierende Gedanke ist meine schwierige Situation.
Na gut, dann höre ich auf. Was soll's? Tag 1.
Ja, aber wie ist denn das, wenn du scratchst? Immer ganz ehrlich, wenn ich jetzt scratche irgendwo in den Alpen, gut, dann findest du schon irgendwie einen Bus und zwar ein Taxi und dann fahren die dich irgendwo hin und du nimmst ein Hotel und fertig. wenn du jetzt irgendwo scratchst an dieser Colonial Road.
Ja, da bist du erstmal, glaube ich, darauf angewiesen, dass du deine Füße benutzt,
ja,
und dein Fahrrad irgendwo hinschleppst oder dein Fahrrad dort lässt und selber irgendwie,
ja,
jemanden ranholst und sagst, da hinten ist mein Fahrrad, das müssen wir auch noch holen.
Ja,
aber irgendwie,
ja,
musst du ja eine Straße erreichen, ein Dorf erreichen oder, ja, was auch immer.
Musst du
oder
schon selber kümmern.
Im Notfall Nelson informieren, der irgendjemanden informiert und der dich, ja, dahin schickt. Und im, ja, ganz katastrophalen Fall ist ja der Rettungsknopf da.
Ja, ich glaube, wenn du wirklich, also Justinas habe ich mitverfolgt, der hat ja gescratcht und der wurde dann ja auch ins Krankenhaus gefahren. Also ich glaube es nicht, dass die dich, wenn du wirklich Probleme hast, komplett allein lassen, aber ich glaube es auch nicht, dass sie jeden, der wegen einem Platten scratcht, abholen.
Nee, das glaube ich auch also nicht. Nur, wenn du an einer Stelle bist, wo du wirklich keine Chance, ja, hast, wegzukommen,
ja,
dann bin ich schon ziemlich sicher, dass sie irgendwie dafür das helfen, organisieren werden, ja, dass jemand jedenfalls in die Nähe kommt, damit du nicht 100 Kilometer zu Fuß laufen musst, ja, ohne Wasser durch die Wüste, weil dann müssen wir nicht auf den Notfall warten, weil der Notfall, ja, wird auf jeden, ja, Fall eintreten. So,
ja,
aber wenn es einfach ist, du hast einen Platten und hast keinen Bock mehr, werden sie sicherlich jemanden zu dir schicken, weil das
aber
war
ich
ja...
Ich glaube, die meisten scratchen auch nicht wegen Platten und keinen Bock mehr. Also...
Ja. Naja, also letztes Jahr hat ja der Holländer, der Erwin, mitgemacht, den ich auch mal beim Bohemian Border Bash getroffen habe. Ein sogenannter, wie er sich selbst nennt, Party Pacer. Und der hatte einfach tatsächlich gesagt, so glaube ich Tag 2, ey, ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr. So, das schockt mich ja hier überhaupt nicht an. Das soll Spaß machen und ich habe hier überhaupt keinen Spaß. Es geht nur bergauf. Der Untergrund ist scheiße. Er war auch auf dem Gravelbike unterwegs, was jetzt, ja, vielleicht nicht sehr gut dafür geeignet ist und auch viel, ja, zu dünnen Reifen und so. Aber er hatte überhaupt keinen Spaß und hat aber am Tag 2 gesagt, ey, wisst ihr was, ich fahre jetzt nach Marrakesch zurück. Ich mache nur noch 2 gute Tage da und dann nehme ich einen früheren Flug nach Hause und fahre da noch ein Rennen mit. Also das war irgendwie so.
Ja, aber das ist ja auch okay. Das muss ja jeder, ja, für sich selber wissen. Genau, ja, das ist ja auch...
Mein Ziel ist es nicht. Ich hoffe, ich kann es genießen. Ich hoffe, du kannst, ja, es genießen.
Ich bin auch schon aufgeregt. Vor allem, ich finde es echt, ja, meine Vorbereitung. Ich meine, ja, ich wohne in den Alpen und ja, ich mache auch immer viel Sport eigentlich, aber ich, aber so im Sommer fühlt es sich irgendwie doch sicherer an.
Ja, wobei, der Januar und Dezember sind sehr, ja, undankbare Monate für so eine Vorbereitung.
Ich habe bei Italy Divide, das wurde ja, ich habe mich angemeldet, dann wurde es mit Corona verschoben und dann bin ich auch in die Alpen gezogen und ich fahre gern Ski und Langlauf und so weiter. Und dann war das auch so irgendwie, ich bin echt nicht viel Rad gefahren, ich habe mir mega einen Kopf gemacht und mich verrückt gemacht. Aber ich habe da eigentlich gemerkt, dass ich vom Langlaufen total fit geworden bin, dann hat alles gut geklappt. Und jetzt habe ich eigentlich auch jetzt keine Sorge um die Ausdauer oder Fitness, aber ich habe immer ein bisschen Sorge, einfach, keine Ahnung, dass du das, dass deine Knie das nicht gewohnt sind oder dass, ja, dein Hintern das nicht gewohnt ist. Aber ich meine, andererseits, du kannst auch mitten im Sommer irgendwie Sattelwunden kriegen bei einem Rennen, obwohl du viel gefahren bist. Also das sind einfach Sorgen. Ich glaube, das...
Ist auf jeden Fall besser, dass das jetzt so kalt ist, dann schwitzt man nicht so doll,
ja,
ist weniger Reibungspunkte, also, ja, ich glaube, dass es eigentlich schon alles so ganz gut ist, wir werden das richtig rocken, da bin ich mir auch sicher, wie, das werden wir dann sehen und wie lange wir das rocken werden, werden wir, ja, auch sehen,
ja,
und ob wir es bis zum Ende rocken werden, ist auch noch eine Frage, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben, alles dort ist darauf ausgerichtet, dass man dort richtig geilen Mountainbike-Fun haben kann. Also,
ja,
das auf jeden Fall. Die Berge werden uns abfacken wie nichts Gutes. Das wird richtig, richtig reingehen. Wenn du den nicht mal hochfahren kannst, sondern du wirklich das Ding da hochschieben musst und dann auch nach unten schieben.
Aber das finde ich auch geil. Ganz ehrlich, welcher finde ich das auch geil? Weil ich glaube, ich kann relativ schnell schieben.
Die schnellste Schieberin. Vielleicht gewinnst du so das Ding.
Beim Three Peaks Race habe ich ja bewusst 2 Tragepassagen gemacht.
Ja.
Du kannst ja selber planen und damit kannst du halt viel Strecke sparen. Und das hat sich gelohnt. Und ich finde es manchmal auch, ich glaube, wenn der Nelson uns auf solche Passagen schickt, dann wahrscheinlich auch, um an schöne Orte zu kommen.
Mit Sicherheit, ja.
Und ich mache manchmal auch hier in den Alpen, mache das manchmal bewusst auch Hike Your Bike. Weil du, wenn ich halt irgendwo da, ja, hinkomme, wo ich sonst nicht hinkommen würde, wenn ich halt mal das Fahrrad schiebe, aber in Summe ist es ja trotzdem noch schneller als Wandern, wenn du auch wieder fahren kannst. Und von daher, das, ja.
Du bist doch top vorbereitet. Gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du bist doch voll drin.
Ich habe dieses Jahr echt keine, nee, ich habe noch keine richtig lange Radtour jetzt gemacht dieses Jahr.
Ist ja auch noch nicht so lang. Jetzt machst du hier eine.
Ich denke mal, nach 2-3 Tagen weiß der Körper dann schon.
Ja, eben, der muss sich darauf einstellen. Du kannst nicht immer darauf warten, dass der Körper weiß, was da jetzt los ist. Der muss da schon hinterherkommen. Wie macht man das mit dem Track? Es gibt ja entweder die Version im Ganzen oder ganz viele Einzelabschnitte. Haust du dir den Ganzen drauf und wenn du Pause machst, pausierst du oder stoppst du? Ich habe gar keinen blassen Schimmer.
Also ich mache mir auf jeden Fall nicht den Ganzen drauf. Ich glaube, das ist für den Garmin schon eine Herausforderung, eine Belastung. Und ich denke, ich werde auch meine Tracks zwischendurch stoppen und wieder neue Tracks starten.
Ja.
Also so habe ich bis immer gemacht. Was bei Badlands ein bisschen strange war, da haben wir auch dann drüber diskutiert am Anfang. Manche haben die Route als Gravel-Tour, manche haben die als Mountainbike-Tour importiert bei Komoot. Ja. Das war ein GPX-Track. Und da hat die sich geändert. Oh. Und manche Stellen waren anders. Aber ich glaube, das ist jetzt ja direkt auf Komoot. Ich glaube, dann ist das kein Problem.
Ja, heute haben wir die Strecken als GPX-Dinger gekriegt. Ja, ich muss auch nochmal angucken. Ja, genau. Ich muss mir das alles nochmal reinziehen.
Ja, ja. Ich mach das auch dann, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich dann quasi schon da bin.
Ja, nur auf jeden Fall updaten, ne? Und Karten aktualisieren.
Ja, hast du Garmin oder Wahoo?
Wahoo.
Okay, ich habe bei Garmin nämlich noch den Energiespartipp.
Oh, hau raus.
Man kann sich die Strecke quasi, bevor man navigiert, wählt man die aus und geht irgendwie Karte immer anzeigen, ohne zu navigieren. Und dann hast du den Track, wenn du dann die Kartenansicht auswählst, liegt der Track schon drin, aber der navigiert nicht. Und das ist relativ sparsam.
Ja.
Und dann mache ich 10% Helligkeit, Auto, also keine Auto-Helligkeit, sondern 10%, das reicht meistens. Und genau, damit kommt der eigentlich immer ganz gut durch.
Klingt gut. Ich habe auf jeden Fall noch einen zweiten Wahoo dabei für den Fall, dass Wahoo sich mal wieder entschließt, nicht zu funktionieren. Denn das hatte ich schon einmal und das ist sehr, sehr bitter.
Das ist bitter, ja.
Wenn er an Tag 2 einfach nicht mehr angeht, obwohl du ihn am Strom hast und was auch immer. Oh. Komischerweise, direkt nach Abschluss der Tour, man war wieder zu Hause, einfach angeschlossen, angemacht und das Ding funktionierte wieder einwandfrei und bis heute auch nie wieder Probleme damit gehabt. Aber genau da.
Der hat Reisefieber.
Ja, auf jeden Fall. Der wusste, worauf er sich einstellen und hatte gar keine Lust.
Nee, ich hatte tatsächlich mir einen kleineren gekauft, den 530. Ich hatte vorher den 1030, aber der braucht recht viel Strom in dem großen Bildschirm und der hat auch ein paar Mal Bugs gehabt. Und dieser kleine, das läuft eigentlich bisher gut. Ich habe auch keinen Ersatz dabei, also sonst muss ich mir das Handy irgendwie zur Hilfe nehmen.
2 Kabelbinder drum an Vorbau und los geht's.
Ja, irgendwie so, ja. Aber ich glaube, da nehme ich auch keinen Ersatz mit, da habe ich jetzt Vertrauen. Vielleicht könnte ich eine Uhr noch mitnehmen. Mal schauen.
Uhr nervt auf jeden Fall nicht.
Ja, Uhr nervt, stimmt, ja, stimmt.
Und die Tracks vielleicht einteilen, fällt mir gerade noch ein, ist eigentlich ganz geil, auch für die Moral. Ansonsten
ja, genau, für die Moral ist es auch gut. Genau.
Sonst hast du ja da so ein Riesending von 1300 irgendwas und du siehst dann wieder so langsam die Kilometer runtergerechnet werden, ist ja grauenvoll.
Ja.
Nee, das geht nicht, glaube ich, das schaffe ich nicht.
Und ich weiß nicht, wie Wahoo das macht, aber beim Garmin kann es sein, dass er ab einer gewissen Distanz dann irgendwann die Wegpunkte nicht mehr so genau reinlegt.
Ja, das ist bei Wahoo sowieso. Wir werden sehen, was dabei
kommt. Ich glaube, ich meine, du kannst ja auch die ganze reinladen und dann die Abschnittsegmente auch noch, also die einzelnen Abschnitten auch noch und dann kannst du dir immer noch überlegen, welche du nimmst.
Morgen ist Sonntag, das ist so ein Tag, wo ich mich um sowas kümmere.
Ja,
Ich lade mir die Tracks runter, zieh mir die rüber, guck, ob das funktioniert, lade nochmal alles auf.
Und eine Sache noch ist mir aufgefallen, vielleicht ist es für dich auch interessant. Ich habe noch gesehen beim Auswärtigen Amt, dass es ein Covid-Formular gibt, das man ausfüllen muss. Ich weiß nicht, wie strikt die es kontrollieren, aber also ohne, dass man das jetzt, dass man irgendwas, da muss man nur seinen Flug eintragen und wo man erreichbar ist. Das war auf der Fish Sanitär Public Health Passenger Form.
Jo, das ist interessant. Okay.
Also ich habe nur mal geguckt, was ist eigentlich mit Corona? Darf der überhaupt rein? Weil könnte ja sein, dass da irgendwas ist. Und dann habe ich das gefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht will es auch keiner sehen, aber vielleicht ist es entspannter, sowas so das dabei zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Lieber dabei haben, als sich nachher zu ärgern.
Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe sonst noch meinen Impfpass und so abfotografiert. Beziehungsweise ich habe manche Sachen noch abfotografiert, die ich
Also die Covid-Impfung oder jetzt Tollwut und sowas?
Nee, meinen kompletten Impfpass. Und das Covid-Impfzertifikat habe ich auch dabei, falls es jemand sehen will. Ich meine, ja, beim Fliegen.
Das Zertifikat habe ich auch noch dabei, aber leider habe ich meinen alten Impfpass mit den ganzen Impfungen, die ich schon habe, habe ich verloren.
Ja, das ist du nicht der Einzige.
Und Tollwut habe ich nicht, habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich habe da gar nicht so viel zu, vorzuweisen, außer Covid. Das ist das Problem. Naja. Die werden mich schon reinlassen. Wird schon passen.
Ja, wird schon passen, denke ich auch.
Und wenn jetzt nicht das Fahrrad bei der Airline schwupps geht, dann soll da dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg stehen.
Ja, ich denke auch. Von wo fliegst du?
Hamburg. Hamburg, Paris und dann Marrakesch. Und wir haben zwar 4 Stunden in Paris, aber das ist ja ein Flughafen, der so riesig ist.
Charles de Gaulle?
Ja.
Okay. Ja,
da würde es mich nicht wundern, dass da mal was verloren geht. Oder ein Flug später kommt oder was auch immer. Mal sehen.
Ah, das wird, glaube ich, passen. Also ich glaube, eigentlich ist da noch nie, mir ist da noch nie was passiert. Wobei doch.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne sehr doch, viele Leute, auch gerade die ganzen Hawaii-Triathleten und die haben gerade in Paris ihre Sachen sind stehen geblieben.
Nee, was mir passiert ist, beim Three Peaks Race, da bin ich nach Wien geflogen und da haben die mir, da haben die gesagt, ja, ist ja schön, dass sie Fahrrad gebucht haben, ich sehe das hier auch, aber die Maschine heute nimmt es nicht mit.
Ah.
Die Maschine, die hat, das ist eine andere Maschine, das läuft heute nicht. Und dann haben die mich umgebucht.
Oh Mann. Jetzt machst du mir wieder, weil das ist auch wirklich etwas.
Aber hat trotzdem alles geklappt.
Die haben ja, aber es macht mir so Sorgen. Weil ich habe mit Air France gebucht und eigentlich ist das ja so, würde ich mal sagen, so Lufthansa-Qualität, was man da so eigentlich hat. Und eigentlich kenne ich es auch einfach, dass man Sportgepäck über das Interface einfach buchen kann und gut ist. Klickt man an und dann ist es da. Jetzt war es aber nicht möglich und die haben gesagt, ich soll anrufen. Und dann hatte ich da einen netten Franzosen dran und der hat mir auch gut weitergeholfen, indem er mir dann gesagt hat, aber auch, ich soll nochmal anrufen, weil er muss das checken, ob mein Flieger mitgeht, ob das im Flieger mitgeht. Da habe ich schon irgendwie die Panik gekriegt.
Ja.
Ey, was ist denn jetzt los? Okay, dann habe ich das gemacht und er meinte, ja, das sollte eigentlich klar gehen. Genaueres erfährst du dann am Flughafen und auch, wie viel das kostet am Flughafen. Das heißt, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was es kostet und ich weiß nicht hundertprozentig, ob es mitgeht. Er meint aber eigentlich ja und er hat es auch eingebucht. Das heißt, das ist wahrscheinlich genau das.
Hast du da einen Beleg?
Nee, ich habe keinen Beleg, gar nichts in der Hand. Und das macht mich halt so nervös.
Ja, ganz ehrlich, ob die namhaften Airlines immer besser sind, weiß ich nicht.
Bei Ryanair hatte ich noch nie die Probleme, dass man Sport oder Condor, also das 60 Euro und ab dafür. So.
Ja. Naja, wird schon passen. Das hast du eh nicht in der Hand. Bringt nichts, dich verrückt zu machen.
Nee, rechtzeitig da sein, klären mit denen und dann werden die es schon hinkriegen.
Ich kann schön noch, wenn ich ankomme auf dem Rückweg, kann ich schön erstmal Lyon eine Nacht pennen am Flughafen, weil die es einfach nicht hinkriegen, dass da um 23 Uhr noch ein Bus nach Grenoble fährt. Da ist mir bei Bellis auch passiert, habe ich dann gedacht, komm, jetzt machst du nochmal Isomatte am Flughafen.
Fahr doch mit dem Rad.
Ja, weil da ist die Anbindung so schlecht. Da kommst du nicht mehr weg nachts. Und das finde ich total hirnrissig, weil ich meine, es ist ein Flughafen. Da kannst du auch mal nachts noch ein paar Busse fahren. Aber ja, naja, mal schauen.
Ich würde sagen, Luisa, wir haben's. Wir gehen rein in die letzte Woche und ab geht's. Wir fahren nach Marrakesch.
Ja, boah, ich bin aufgeregt.
Ich auch. Ja. Aber freudig erregt, es gibt nichts Negatives. Das Gespräch heute mit dir hat mir auch nochmal weitergeholfen. Du hast einen guten Tipp mitgegeben, finde ich. Das ist endlich mal einer, der nicht aufs Rennen bezogen ist, sondern tatsächlich auf das Gesamterlebnis. Finde ich sehr gut, gut gewählt.
Und, ich muss ja auch mit was suchen, was so nicht abgearbeitet wurde. Die anderen Tipps waren auch alle super. Da hätte ich auf jeden Fall auch ein paar unterschrieben.
Ja, insgesamt ist das ein Handbuch quasi. Könnte man daraus machen, ein wunderbares Handbuch.
Finde ich cool, dass du das hier so gemacht hast. Also ich habe auch schon viele Folgen gehört.
Sehr schön, das freut mich natürlich. Und es gibt auch noch zwei, und zwar eine direkt aus Marrakesch und von der Strecke und eine danach.
Eine von der Strecke?
Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Eindrücke davon von mitnehmen. Und vorher im Hotel nehme ich noch mit Nils Thomsen, ein Kumpel von mir, eine Folge auf. Und da werden dann noch Sachen von der Strecke mit einfließen und hoffentlich von einem Ziel eine Zieleinfahrt. Ja. Und dann gibt es noch eine Abschlussfolge. Und dann ist dieses Projekt hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Ansonsten muss ich nächstes Jahr nochmal ran und dann.
Dann warst du gleich Silk Road Mountain Race.
Nee, ich habe mir was anderes ausgesucht. Also es wird auch weitergehen. Aber ich habe mir Gran Guanche ausgesucht.
Okay, cool, das habe ich auch überlegt.
Das gefällt mir einfach, dieses Prinzip mit den Fähren und den kleinen Inseln, das ist schon geil.
Das ist, glaube ich, auch ein anderer Spirit von wegen Schlafmangel und so. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so ein Thema, da geht es mehr ums Radfahren. Ja, das finde ich auch cool. Ja. Ich fand nächstes Jahr noch The Bright Midnight. Das ist von Justinas, das Rennen in Norwegen. Dann fahre ich Mittelgebirge Klassik. Das ist, kennst du vielleicht auch, das ist zwischen dem Vogesen und dem Schwarzwald. Und dann fahre ich noch Dead Ends in Dolci.
Sehr namhafte Sachen. Rennen. Das sind die coolen,
Dieses coole Rennen mit 50% Frauen, 50% Männern, das finde ich cool.
Ja, gefällt mir.
Genau, und dann vielleicht im Herbst noch irgendwas, aber so weit bin ich noch nicht. Genau.
Ja, ich denke auch erstmal nicht über Marokko hinweg.
Ja, und es ist auch mal ganz gut, nicht nur Rennen zu planen, sondern auch vielleicht mal einen eigenen Trip ohne irgendwie eine Uhr, die läuft.
Ja, das stimmt. Ganz cool. Aber die Uhr blenden wir eh aus, wir genießen nur.
Ja.
Und damit herzlichen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Packen, vergiss nichts.
Ja.
Dann sehen wir uns Mittwoch.
Genau, sehen wir. Bist auch im Hotel da, ne?
Ja.
Okay, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Eine Klaps auf den Sattel Produktion.